Stück für Stück gehen sie auf die großen, schweren Türen der Sapiens Studios in Hamburg. Eine neue Folge Philosoph öffnet im Wortsinn die Türen. Und wir wollen wieder die Gelegenheit nutzen, Dinge, über die es sich zu reden lohnt und über die wir wahrscheinlich im wirklichen Leben viel zu selten reden, und mal ein bisschen miteinander zu sprechen und nachzudenken. Heute wollen wir mit dem Begriff der Innovation beginnen. Und wer Innovation und Versicherung zusammenhört, bei dem klingelt in der Regel sofort das Stichwort Insurtech. Und wer Insurtech hört, der ist vielleicht schon mal über ein Unternehmen gestoßen namens Casco, die auf ihrer Webseite stehen haben, wir bieten Insurtech as a Service. Und Casco verbindet sich Nick, genauer gesagt, oder Nick mit Casco, wie rum auch immer. Jedenfalls bist du Gründer und CEO. Herzlich willkommen, Nick Sieger.
Hallo Michael, freut mich. Danke, da sein zu dürfen.
Insurtech as a Service, also kann man Innovation einfach so von außen als Dienstleistung dazu buchen? Würdest du das sagen?
Jein. Jein.
Okay. Also über dieses Jein müssen wir reden. Schieß los.
Also ich glaube, vielleicht erstmal den Innovationsbegriff. Für mich ist Innovation am Ende Neuheit, da auch für mich nicht Marktneuheit, sondern Neuheit für das Unternehmen multipliziert mal Nutzeroberfläche. Das bedeutet, eine inkrementelle Innovation, die sehr, sehr viele Nutzer macht, ist für mich wichtiger als irgendwie ein Leuchtturmprojekt, was niemand nutzt, aber sehr, sehr neu ist. Also sehr Applied Innovation. Ich glaube, dass für mich ist Innovation auch kein Selbstzweck, sondern am Ende geht es natürlich darum, also im Kern neue Services und Umsatzströme für ein Unternehmen werden zu lassen oder das Gleiche irgendwie kostengünstiger bereitzustellen. Also auch am Ende irgendwie muss sowas durch eine G&V laufen. Und bin deshalb so ein bisschen, meine Nackenhaare sträuben sich immer, wenn ich Innovation höre, dann denke ich immer sehr, sehr schnell an Innovationstheater. Aber grundsätzlich, ja, ist das so mein Innovationsbegriff. Kann man das jetzt von außen einfach an eine Organisation flanschen? Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Je mehr Abhängigkeiten ich natürlich mit der Innovation habe, desto schwieriger wird das reine von draußen ranflanschen. Aber das hängt wirklich damit ab, welchen Teil meiner Wertschöpfungskette, meiner bestehenden oder zukünftigen Wertschöpfungskette ich bearbeiten möchte. Desto mehr Distanz oder nicht lohnt sich. Je näher am Kerngeschäft, desto stärker die Abwehrkräfte des Mutterschiffs.
Über die reden wir vielleicht gleich noch ein bisschen und ob es eigentlich wirklich Abwehrkräfte sind, weil ich mich das manchmal frage, ob sie nicht nur so aussehen. Aber ich wollte noch einen Satz sagen zu deinem Innovationsbegriff. Das finde ich nämlich spannend, weil wir, glaube ich, ganz schnell, wenn wir so einen Begriff hören, dann denken wir an irgendwelche bunten Post-its, die jemand an Glasscheiben klebt, und wir denken an irgendwelche hippen Coworking-Settings.
Ja.
Und jetzt könnten wir noch so ein paar weitere Elemente von dieser Folklore aufzählen. Das, was du beschreibst, entschuldige, wenn ich das so platt sage, aber das klingt mir nach harter Arbeit.
Ja, Innovation ist ja auch harte Arbeit. Also ja, harte Arbeit. Und ich bin ein ganz großer Freund von inkrementellem Wachstum über einen langen Zeitraum. Da habe ich nämlich genauso große Effekte, als wenn ich sozusagen Zero to One und sozusagen nur ein paar Portfoliowetten da irgendwie aufgehen. Hat beides seine Daseinsberechtigung, aber für mich ist Innovation gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob man kann auch im Coworking-Space und mit coolen Tonschuhen hart arbeiten. Das würde ich jetzt auch niemanden unterstellen, dass dort nicht hart gearbeitet wurde. Ich meine nur, dass manchmal dieser Neuheitsfaktor oder oh, das darf ich noch nie gesehen haben, dass ich damit einen Innovationsbegriff schaffe, der dann seine eigenen Erwartungen nicht mehr erfüllen kann. Weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, wirklich, ich sag mal jetzt, ganz, ganz Neues und nicht einfach nur eine Rekonfiguration und Readaption von bereits Bestehendem. Und ich glaube, in der Innovation, in der Versicherungsbranche sind wir, glaube ich, mit Letzterem besser unterwegs als mit Ersterem.
Das trifft ja auch das, was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, nicht? Also mit dieser ersten großen Welle vor einigen Jahren, wo jede Menge Insurtechs aus dem Boden
geschossen sind und jede Menge der Großen dachten, da müssen wir jetzt unbedingt rein investieren und wir brauchen eigene Startup-Hubs und Ähnliches. Und sehr viel Versprechen nach wirklich kategorisch Neuem auf dem Tisch und in der Luft war, davon hat sich ja gar nicht so wahnsinnig viel realisiert, finde ich immer.
Nee, findest nicht nur du, das finden eigentlich alle, dass sich da nicht so viel realisiert hat. So die generelle Beobachtung, ja.
Gut, aber dann haben wir diesen Begriff, glaube ich, jetzt ein bisschen eingegrenzt. Das finde ich gut. Damit können wir arbeiten. Könnten wir eigentlich beschreiben, in welchem Feld uns Innovation am meisten fehlt?
Nee, ich könnte jetzt nicht sagen, es ist das eine oder das andere. Ich glaube, sozusagen inhärent aus dem Innovationsbegriff heraus, ich glaube, wenn ich mir anschaue, was wirklich Wert stiftet für einen Versicherer und wo dieser vielleicht auch aus sich selbst heraus Veränderungen treiben kann, dann ist, glaube ich, das ganze Thema Produktdesign, Pricing, das ist natürlich spannend, neue Risiken, klar, das ist auch der also wie finde ich Antwort, ist das jetzt nicht mehr nur auf Cyber, auf AI, auf Klimawandel, also ne, da sind ja schon noch ein paar Aufgaben im Kern, die wir mit unserem Kernprodukt auch zu lösen haben. Ich glaube, dass das Thema Vertrieb sehr, sehr spannend ist, schwieriger zu lösen, weil ich größere Abhängigkeiten zu Partnern habe, weil meistens gehört mir als Versicherer der Vertrieb nicht und kann ich einfach, also ob gut oder schlecht ist, wertungsfrei sozusagen durchregieren.
Selbst wenn er mir gehört, benehmen die sich ja trotzdem so, als würden sie uns nicht gehören.
Also genau. Und sind dann doch, selbst wenn es sozusagen gebundener ist, sind es vielleicht doch auch eher Unternehmer. Und aber wie gesagt, genau, genau wie du sagst, ich glaube, das Thema Operations ist sehr, sehr spannend. Da hat sich bisher eigentlich wenig getan durch Digitalisierung. Jetzt ist die Frage, ob sich das durch die Hoffnung, die wir auf Gen AI setzen, vielleicht doch nochmal einen anderen Hebel drauf haben. Es mag sein, aber auch dort bin ich abhängig, also wie ich mit meinem Kunden zu tun habe, hat auch teilweise mit meinem Vertriebskanal zu tun. Also ich kann nicht plötzlich alle Broker-Kunden, glaube ich, einfach durch Chatbots durchjagen, selbst wenn die sehr cool wären. Ich weiß nicht, ob das alle mit sich machen lassen würden. Und ich habe natürlich nur einen vergleichsweise kleinen Teil meiner Wertschöpfungskette, also meiner Kosten, sind sozusagen administrative Kosten. Und das große Thema Schaden, ja, kann ich, glaube ich, auf Fraud ein bisschen was machen, aber am Ende eine Versicherung, die nicht viel auszahlt, das ist ja schon unser Produkt. Das wäre so wie eine Bank, die nur Zins nimmt und kein Geld gibt. Wäre auch nicht so eine coole Bank.
Absolut, absolut. In diesem Podcast war Christian Pedak zu Gast, der Lamy leitet in Österreich. Und
coole Firma, gefällt mir sehr gut.
Ja, gefiel mir auch sehr gut. Und der mit Nachdruck hier die These vertreten hat, wir wollen dahin, dass wir 100% der Claims auch auszahlen. Und auf dem Weg dahin haben wir vor allem unsere Kommunikation zu optimieren, damit völlig klar ist, was wir zahlen und was eigentlich nicht. Fiel mir nur in dem Kontext nochmal ein, lohnt sich nochmal an der Stelle nochmal nachzuhören. Wir verlinken das vielleicht in den Shownotes, dann kann man da nochmal drauf zurückgreifen. Wir kommen, indem wir es bereden.
Da habe ich im Übrigen ganz andere, da habe ich eine andere Meinung als Christian. Also ich finde das ein Produkt.
Ja.
Also als Versicherer wäre es mein Kunde. Ich glaube, mein Endkunde ist nicht mein Kunde. Also entweder ist es mein Portfolio. Ich bin quasi Statthalter der Interessen einer Gruppe, nicht des Einzelnen. Oder
als Versicherer.
Als Versicherer. Ja, also ich und damit würde ich, glaube ich, alle Schäden wirklich einfach auszuzahlen, glaube ich, würde die Sache einfach zu teuer machen. Also eine gewisse Eingrenzung ist da, glaube ich, notwendig. Grundsätzlich. Und ich bin auch ein Freund davon, es gar nicht zu einfach im Schadensprozess zu machen. Jeder soll das bekommen, was er wofür auch bezahlt hat, aber ab einem gewissen Grad, ich soll nicht den Einzelnen sozusagen auf Kosten des Portfolios machen. Und man könnte sogar sagen, danach oder davor sind eigentlich meine Vertriebspartner meine Kunden und der Kunde ist vielleicht, der Versicherungsnehmer ist vielleicht nur Teil des Produktes. Also diese Kundenzentrik, die da gerne propagiert wird, am besten noch vom Rückversicherer, der noch nie irgendwie eine Versicherungspolice verkauft hat, finde ich schon echt immer sportlich. Und das ist das Schöne an Versicherungen, dass alle das, was beim Snickerverkaufen funktionieren mag, ich glaube, da muss man bei uns noch einmal um die Ecke denken. Und das finde ich an unserem Produkt, an unserer Branche so spannend. Und wurde, ich glaube, das war dadurch, dass das häufig auch vergessen wurde bei den jungen Wilden, sind die Resultate so, wie sie dann am Ende auch waren.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Da bei den jungen Wilden, den frühen Insurtechs, lief der Gedanke zum Kunden hin wahrscheinlich eher, sagen wir mal, nur so mittelreflektiert. Ich habe ein Wort noch zu Christian und Lamy. Ich habe ihn immer so verstanden, zu sagen, wir wollen gar nicht, dass wir irgendetwas auszahlen müssen, wozu wir nicht verpflichtet sind, um Gottes Willen. Wir wollen nur in unserer Kommunikation so klar sein, dass jeder von Anfang an weiß, wofür werden die gerade stehen. Klar. Und wofür eigentlich nicht. Und das fand ich ein sehr hehres Ziel, die Kommunikation wirklich so transparent und so klar und so einfach zu machen. Dafür wiederum lohnt es sich zu arbeiten, glaube ich.
Absolut. Bin da mit Sicherheit kein Experte. Ich würde das wenige, was ich über menschliche Psychologie weiß, glaube ich, dass das Ziel nie erreichbar ist. Weniger aufgrund von mangelnder Kommunikationsfähigkeit, sondern einfach, weil wir da echt undankbar sind, wie wir mit solchen Sachen umgehen, insbesondere bei Sachen so Versicherungen mit hohen Emotionen und ganz, ganz weniger Frequenz und so weiter, wenig Möglichkeit zu lernen, viel Möglichkeit, sich zu beschweren und frustriert zu sein. Aber touché, ja, ich glaube, wenn man da 80-20, ne, ich glaube, da kann man schon was machen.
Ja, absolut. Und bleibt sicher Work in Progress, aber bitte, solange es sich lohnt, ist doch gut. Es ist interessant, dass du jetzt auch diese emotionale Ebene ansprichst, weil wir ja immer wieder erleben, dass Versicherungsleute sich beklagen, das wäre so ein wenig sinnliches Produkt. Nur wenn ich 2 Meter Hochwasser im Keller habe, dann ist das ganz sehr, sehr sinnlich und sehr emotional und auf einmal kriegt das eine völlig andere Ebene.
Klasse.
Du hast eben den Bogen sehr schön aufgespannt. Da würde ich gerne noch mal tiefer reingehen. Weil wir haben auf der einen Seite das Bemühen, sich wirklich um Operations und um ganz praktische, handfeste Entwicklungsschritte zu kümmern, Dinge zu optimieren. Und offensichtlich, ich entnehme deine Ausführungen, lohnt es sich auch genau das zu tun. Da ist noch was zu holen. Ja. Und gleichzeitig haben wir es mit auf der Risikoseite mit Themen zu tun, die wir ja schon neu nennen können. Also die, natürlich hat es Elementarschadensfälle gegeben, auch in der Vergangenheit, klar. Aber das Ausmaß und die Drastik, in der wir es jetzt erleben und mutmaßlich in den kommenden Jahren noch stärker erleben werden, ist ja schon neu. Cyberrisiken sind neu. Und die Liste könnten wir jetzt beliebig fortsetzen. Kommen wir da zu Rande, wenn wir diesen Weg der schrittweisen harten Arbeit gehen? Oder stoßen wir dann irgendwann an Grenzen?
Ich glaube, ganz anders kannst du es ja gar nicht machen. Also wenn du dir eigentlich überlegst, wie wachsen so neue Versicherungsprodukte? Man geht mal ins Risiko, man guckt mal, wie seine Modelle sich ergeben, man wird mit den Schaden und man lernt. Ja. Und das sollte man auch inkrementell machen. Es geht auch, glaube ich, gar nicht anders unter den regulatorischen Vorgaben, weil man soll ja die Schäden, für die man Policen rausgibt, auch zahlen können. Und deswegen so nach mir die Sinnflut, no pun intended, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ich glaube auch, dass dort das Rad gar nicht neu zu erfinden ist. Ein systemisches Risiko oder ein Risiko, was systemische Risiken oder schwer kalkulierbare Risiken sind halt schwer transferierbar. Nee. So, das, da macht auch jetzt, dann wird auch AI nicht helfen, großartig, dass das irgendwie plötzlich zu lösen, weil ich ja einen systemischen Faktor habe. Und da ist, glaube ich, einfach nur die Möglichkeit, wenn man sich jetzt anguckt, was hat vielleicht in SureTech dieser Branche Positives getan? Ne? Was ist da eigentlich reingekommen? Ich glaube, das Erste, ich hoffe, ich kriege den Bogen auch wieder. Das Erste ist, es hat nichts mit Technologie zu tun. Da ist jetzt nichts großartig neu technologisch entstanden. Also InsurTech nutzt ja nur Technologien aus anderen Bereichen auf die Versicherungswertschöpfungskette. Das ist auch erstmal okay. Was aber, glaube ich, ist, man hat, es gibt unterschiedliche Kollaborationsmodelle. Man hat einfach gezeigt, dass man schneller mal mit anderen, die Geschwindigkeit, wie man Sachen ausprobieren, in den Markt bringen kann, wieder abschalten kann und so weiter, die ist deutlich erhöht. Es hat sich weiterhin gezeigt, dass Versicherungen eher sozusagen wie ein zweiter Gründer, also Versicherungen braucht erstmal den Vertriebszugang und dann legst du die Produkte rein und nicht andersrum. Das war eigentlich, glaube ich, das große Problem bei vielen InsurTechs. Dass die Kundenakquisition, am Ende sind die alle gescheitert, weil die Kundenakquisitionskosten zu hoch waren. Gar nicht, weil die nicht irgendwie interessante Produkte gemacht hätten. Oder dass die Produkte nicht durchaus auch besser gewesen wären. Und so ein ähnliches Produkt hätte vielleicht, wenn eine Allianz das durch seine AO getrieben hätte, durchaus Erfolg gehabt. Und ich glaube, diese Kooperationsfähigkeit und sich vielleicht ein bisschen zu überlegen, dass die Wertschöpfungskette kollaborativer, weniger monolithisch gedacht werden muss, mehr Partnerschaften etc. Das ist, glaube ich, mittlerweile angekommen. Jetzt ist halt einfach nur die Frage, wie diese Konfiguration ist. Und wenn wir dann auf, nehmen wir mal Beispiele, Cyberrisiken gehen, die ja jetzt nicht neu, aber durchaus signifikant sind, dann müssen wir uns halt einfach überlegen, wie gehe ich mit solchen Themen um? Und kann es durchaus sein, dass ich nicht alle Fähigkeiten des Risikos zu bepreisen, zu analysieren, zu reduzieren, zu transferieren, überhaupt selber bei mir in der Organisation habe, sondern das kollaborativ ausgestalte und damit ein breiteres Spektrum auf dieses Problem loslasse. Und das ist, glaube ich, das, was InsurTech gemacht hat. Ich würde fast sagen, das Beste, was InsurTech gemacht hat, hat eigentlich innerhalb der Versicherer und außerhalb der Versicherer ein neues Wissen, wie man an Sachen rangehen kann, die ich nicht schon 10 Jahre so gemacht habe, in die Branche gebracht. Und das war vor 10 Jahren nicht so.
Liegt das vielleicht auch, du hast ja am Anfang diesen Begriff der Abwehrkräfte verwendet, ne? Und die Innovation löst Abwehrkräfte aus, wenn sie von außen kommt. Und je mehr sie ins Mark der Organisation vordringt, desto stärker sind die Abwehrkräfte. Hat das genau mit diesem Wissen auch zu tun, dass da kommt jemand von außen und hat im Grunde eine andere Auffassung davon, wie ich als Organisation meiner Aufgabe nachgehen müsste, was ich können müsste, was ich wissen sollte? Und indem sie mir sagen, es gibt hier neues Wissen, entwerten sie ja quasi das, was ich bislang konnte. Ist das so ein bisschen auch die Problematik, die dahinter steckt?
Also sicherlich wird es auch dort psychologisch gewisse Abwehrkräfte geben, das Hoheitswissen in Frage gestellt wird und so weiter. Und das will ich auch gar nicht abstreiten, dass das nicht mitunter vorhanden ist. Ich glaube aber, was eigentlich dem vorangeht und was, glaube ich, am Ende auch im Eigendialog im Kopf der vermeintlichen Verweigerer vorgeht, ist ja nicht zu sagen, oh Gott, ich muss das abwehren, dann nimmt mir jemand meinen Job weg, sondern die verstehen es einfach nicht. Also je mehr ich in das Kerngeschäft komme, desto mehr Abhängigkeit, desto mehr Path Dependency wäre es auf dem Englischen. Also desto mehr sind meine bisherigen Entscheidungen beeinflussen das, was ich nach vorne machen kann. Weil ich einfach gewisse Abhängigkeiten zu Umsystemen, zu Menschen, zu Schulen. Es ist einfach viel, viel komplexer, Veränderungen durchzutreiben. Und ich muss auch viel, viel mehr mitdenken. Deswegen geht das so irre langsam. Und die Frage ist, und dann helfen Move Fast and Break Stuff oder einen MVP, ist halt, das geht halt einfach nicht, weil mir dann die Organisation abschmiert. Und ich glaube, das ist eher die Herausforderung, dass das Team, die Technologie, das Unternehmen, was meint, Neuerungen in die Kernorganisation zu tragen, einfach selber schon stärker maturiert sein muss, als einfach nur so von außen, ich mache meine App und ich lasse mal ein paar Kunden durchlaufen und damit schon wahrscheinlich auch wieder seine eigenen Erfahrungen gemacht hat und gewisse Neuerungen, selber gewisse Abwehrkräfte hat und sich eigentlich so einfühlt, war das nicht so wie eine Beratung wie früher? Was ist denn da jetzt der Unterschied?
Ist das vielleicht, ich spitze mal ein bisschen zu, das Bild, nur dass wir sehen, ob wir vom selben reden. Also im Grunde bräuchte ich nicht die jungen Wilden, die kommen und sagen, hurra, hier machen wir alles anders, sondern im Grunde bräuchte ich sehr saturierte, ältere, etablierte Vertreter meiner Zunft, die quasi durch ihr Sein schon ausstrahlen, ich weiß genau, wie das hier alles funktioniert. Ich habe das alles gemacht und jetzt hätte ich hier die Schraube wohl ein Stück drehen können.
Also am besten ist natürlich eine Mischung von beiden. Ich glaube, wie alles im Leben, beide Seiten haben ihre Vor- und Nachteile. Mhm. Die Jungen, ich würde, ist immer so ein bisschen die jungen Wilden sind sicherlich gut, um mir zu erklären, wenn ich glaube, dass ich über TikTok beispielsweise zukünftige Kunden akquiriere und wenn ich glaube, dass ich eigentlich eben nicht wie bisher ab 30, 35 mir meine Versicherungskunden greife, wenn es mit dem Leben mal wirklich ernst läuft und ich Sachen zu verlieren habe, sondern doch am Ende irgendwie das Handy mit 18, das ist mein Ankerprodukt, das ist mein neues Kfz. Das mag ja sein. Wenn dem so ist, bitte nicht mich fragen, der noch nie auf TikTok war und auch keinen Instagram-Account hat.
Mich auch nicht.
Ne? Ja. So, was das Spannende meines Erachtens ist eigentlich Folgendes, und das ist das, was so irre spannend ist aus InsurTech-Sicht. Wir haben, und das glaube ich selten, wir haben aus Sicht eines Versicherers die letzten 10 Jahre Sturm und Drang und ich sag mal nicht nur Labortests, sondern wirklich Feldtests auf Rechnung von anderen Leuten gemacht. Es wurde ganz, ganz viel ausprobiert, sowohl in den Innovationsabteilungen, die jetzt häufig von den Versicherern wieder zusammengedampft wurden, als auch von den InsurTechs. Da ist ganz, ganz viel Lehrgeld gezahlt worden. Und all diese Erfahrungen, teilweise auch die Technologien, sind im Markt. Und sich jetzt die sind natürlich auch über 10 Jahre maturiert. Und sich jetzt diese maturierten Abkürzungen, sei das Wissen, weil nicht alles ist wirklich so technisch kompliziert nachzubauen, wenn ich denn nur wüsste, was ich zu bauen hätte. Oder sogar Plattformen, weil es dann doch irgendwie sinnvoller ist, nicht alles irgendwie neu zu bauen, weil ich dann auch einen Source Code maintainen muss und so weiter. Sich diese Abkürzungen zunutze zu machen. Das ist eigentlich das, was ich extrem spannend finde, weil es gibt, ich würde sagen, es gibt kein Problem, was irgendjemand bei einem Versicherer hat, was nicht irgendwo anders schon in einer etwas weiteren Form ausprobiert wurde.
Ich war gespannt, wie du den Satz zu Ende bringen würdest. Du hast jetzt gesagt, es gibt kein Problem, das irgendein Versicherer hat, was nicht irgendwo anders schon ausprobiert wurde. Könnte man auch einen Schritt weitergehen und sagen, es gibt im Grunde kein Problem, was nicht irgendwo anders auch schon gelöst wurde?
Ja, ich glaube, du kannst sogar sagen, gelöst oder was dann auch bedeutet, dass die Lösung vielleicht nicht eine eierlegende Wollmilchsau ist, sondern dass eine Lösung auch wieder eine Entscheidung ist, die mit Nebenwirkungen zu tun haben. Aber es gibt Lösungserfahrungen, Lösungsansätze, absolut, die gibt es. Überall.
Das ist ja eh klar, ne? Also alles das passiert ja nicht im luftleeren Raum. Ich treffe über Pfadabhängigkeiten, haben wir eben schon besprochen.
Ja.
Alles hat immer Kontext. Das ist ja völlig klar. Das finde ich eine bemerkenswerte These. Wenn du damit recht hast, jedes Problem, das irgendjemand in der Branche hat, ist irgendwo anders schon bedacht, bearbeitet, einer Lösung zugeführt, wie auch immer worden.
Oder zumindest weiter als bei mir.
Weiter, na? Genau, ja.
Also keine Ahnung,
jetzt ist, glaube ich, ein Schritt weiter.
Wir haben jetzt noch nicht den AI-basierten Versicherer, der jetzt voll durch, den haben wir noch nicht. Und ich sage auch nicht, dass ich bei jedem Einzelproblem immer hinterherlaufe. Aber dadurch, dass ich unterschiedliche Prioritäten setze, selbst wenn ich Marktführer in irgendeiner Sache bin, gibt es irgendwo anders, wo einer weiter ist. Und ich glaube, das Spannende ist jetzt eigentlich, sich nur zu überlegen, wie schaffe ich Kollaborationsmodelle entweder auf Personenbasis oder über die Firmen selber. Aber ich finde, ich komme über die Personen. Mir ist am Ende, das sind ja Personen, die haben ja das Wissen. Das ist ja nicht, das ist ja nicht der aktuelle Arbeitgeber. Also ich bin sehr, sehr stark, wie schaffe ich es eigentlich, an Personen ranzukommen und hier das Wissen zu bekommen, dass man das wiederum zugänglich macht. Und das ist halt, das ist das, womit ich sehr, sehr viel Zeit verbringe, weil das finde ich das Spannende. Ich sage, es gibt kein Problem, wo ich nicht wahrscheinlich irgendjemanden kenne, der schon ein bisschen weiter ist als ihr. Und ich kenne ja auch wieder nur ein ganz kleines Subfeld an Leuten in dieser Branche.
Ja, da können wir jetzt eine Ebene nach der nächsten dahinterlegen. Ne? Das ist,
genau.
Wir kennen Menschen, die sind weiter. Es gibt dahinter eine größere Menge von Menschen, die wir nicht kennen. Und darunter muss es auch welche geben, die nochmal weiter sind, etc. Genau. pp. Wenn das trägt, dann müsste ich als Akteur der Versicherungsbranche mit Nachdruck auf andere Formen der Zusammenarbeit hinwirken.
Also ich sag mal ja, wobei ich auch da, ich glaube, der nächste Schritt wäre, glaube ich, noch gar nicht jetzt so sehr Hebel umlegen. Ich mache jetzt irgendwie Crowd Innovation oder irgendwie sowas, sondern ich glaube, ganz, ganz altbewährtes, sich wieder Netzwerk auf die Qualität von Kontakten, gar nicht nur die Quantität, Wissen teilen, Wissen bekommen, also sich viel austauschen, aber bei diesen Themen durchaus auch die Möglichkeit zu haben, die Sachen dann relativ schnell in eine Umsetzbarkeit zu bringen. Das, glaube ich, ist mittlerweile besser möglich. Ich kann mir nämlich auf deine ursprüngliche Frage, kann ich mir von außen Innovation einfach reinkaufen? Nein. Oder jein. Was ich aber durchaus machen kann, die Kosten, Infrastruktur für Versicherer hochzufahren, ist so maximal gesunken, dass ich durchaus, Hypothesen an Prozessoptimierung, Produktoptimierung, Vertriebspartnermehrwerten, ist mittlerweile günstiger ist, sich fast eine Parallelinfrastruktur hochzufahren, die genauso sicher ist, die nicht alle Funktionalitäten hat, die auch nicht alle Querverbindungen hat, also die nicht den positive Legacy sozusagen drin hat, wo ich aber erstmal den Business Impact validieren kann, um mich dann zu entscheiden, ob es eben kein Provisorium ist, sondern einfach dort, wo ich Mittel- und Kleinserie produziere, oder doch jetzt einen ganz klaren Ticket lösen kann, hier müssen jetzt 1000-Mann-Tage rein. Das muss jetzt einfach rein in die IT, das ist schwierig, aber ich habe jetzt schon validiert und nicht Prinzip Hoffnung, ob mir das irgendwie, was auch immer meine KPI ist, sagen wir jetzt mal Kosteneinsparung, dass es 1 Prozentpunkt Kosteneinsparung ist und halt eben nicht 0,1, weil ich mir irgendwelche Sachen wieder überlegt habe, die kein Anwender nutzt. Das ist, glaube ich, und wenn ich das verbinde, also diese signifikanten Kostenreduktionen bei sehr, sehr viel Infrastruktur, weil es würde ja Infrastruktur für Greenfield gebaut. Insurtechs haben für sich selber gebaut, haben dann gemerkt, schwierig an Kunden zu kommen. Partnern, wir auch. Ja, auch wir haben am Anfang geglaubt, dass wir das irgendwie selber besser machen, an die Kunden rankommen. Und es wurden aber auch Abkürzungen gemacht, zu sagen, ja, das kannst du jetzt alles machen. Man kann auch alles iterieren und AB-testen. Man kann auch mal 5 Sachen überspringen. Und das meine ich, wenn diese Sachen zusammenkommen, das ist, glaube ich, enorm wertstiftend und eine riesige Chance, die zunehmend auch genutzt wird, aber jetzt nicht so in dem Maße, wie man es, glaube ich, machen könnte.
Also wir reden über Entwicklungen, die enorm beschleunigt sind, die enorm viel günstiger sind, weil wir frühzeitig testen können, validieren können, um dann nur die Dinge wirklich auch mit großem Besteck anzugehen, von denen wir vorher wissen, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit lohnt. Kann man dann immer noch schlecht machen? Kann man immer noch vor die Wand fahren? Das ist ja unbenommen.
Genau.
Das
ich würde halt sagen, aber was du sozusagen, das war eigentlich 2015 auch schon die Logik. Ich glaube, was eigentlich hast du hast jetzt nicht das ganz große Besteck, aber du hast eigentlich das mittelgroße Besteck hast du schon da. Also du musst ein paar, das ist, glaube ich, eine wichtige Entwicklung. Also das ist, dass du wirklich eine Versichererinfrastruktur relativ schnell hochfahren kannst. Also früher brauchtest du, keine Ahnung, 50 Millionen, um so eine Versicherungs-IT hinzu. Das kriegst du heute für ein Apfel und ein Ei. damit hast du noch nicht das überall verbunden und alle Bip und alle Austausch und so, aber um sozusagen mal diese Strecke nebenzubauen und in diesen Markt reinzugehen, das ist halt rigoros, hat sich das reduziert. Nur es reicht halt nicht, um erfolgreich zu sein. Deswegen gemeinsam mit den Erfahrungswerten und diese Kombination ist, glaube ich, so einmalig, gerade dadurch, dass relevante Erfahrungswerte drin sind, die sind vielleicht in 20 Jahren oder in 10 Jahren auch verjährt. Versicherung braucht ja immer ein bisschen. Deswegen finde ich diese Zeit gerade so ein bisschen spannend, weil es wurde nie so viel investiert, um Erfahrung zu machen.
Wir haben vorhin schon das Stichwort AI genannt. Alles, was ich über AI meine zu wissen, schreit gerade in meinem Hinterkopf und sagt, eigentlich müsste das dann ein Tool sein, um genau diese Prozesse noch einmal um Größenordnung zu beschleunigen.
Ja, also ich glaube, die große Frage, wo ich wirklich einen Step-Change hätte, ist, wenn wir es hinbekämen, dass wir wirklich direkte Interaktion zwischen Versicherer und Endkunde hätten. Also wirklich den direkten Kanal kosteneffizient und ich direkt mit dem Kunde interagieren, optimieren, alles austüfteln könnte und es eben nicht durch klassische Vertriebe, personengebundene Vertriebe sozusagen einen absoluten UX-Boost gibt. Deswegen machen das ja Leute, weil es halt ist halt eine bessere User Experience, als mich selber durch etwas durchzuklicken oder durch einen Chatbot. Aber damit habe ich natürlich immer auch eine Verzerrung und ich kriege diesen Multiplikator nicht so leicht hin, weil vielleicht ist es auch gar nicht im Interesse von den Leuten, da sozusagen den Zugang zu machen oder nicht so schnell.
Und der einzelne Vertriebler kann immer nur auf einem Sofa zur Zeit sitzen. Also das ist einfach eine Grenze für jede Form von Skalierung, nicht?
Ist natürlich dann die Frage, ob es dann irgendwie Coaches gibt, die dann die einzelnen Bots sozusagen coachen und so weiter. Also ich glaube, das kann sich verändern. Das ist so das Gleiche wie ein Freund von mir, der ist Regisseur und der macht irre Sachen mit AI und Filme. Ist eigentlich Filmeregisseur. Wie er dieses Tool mit dem interagiert, bedarf 20 Jahre Regisseurerfahrung, weil man gar nicht das, was sozusagen im Kopf war, geben kann. Das wäre so, als würde jemand, Excel bedarf ja auch einen gewissen Mathematikverständnis. Also es hilft, ein gewisses Modellierungsverständnis zu haben. Nur weil ich eine gewisse Abstraktion, und es ist noch eine weitere Abstraktionsebene. Ich glaube, da kommen wir eigentlich hin, wo noch mehr gesteuert wird. Und wir haben einfach eine andere Interaktion, als wir sie vorher hätten. Ich glaube aber, die anderen Effekte, Pricing, sorry, das hatten wir doch vorher, Statistik, AI und so weiter, haben wir auch Regulation. Auf den Kosten, okay, kann ich wieder gucken, aber immer nur, wie weit ich sozusagen den Endrezipienten, den User auch mit drauf nehme. Und das ist für mich die große Frage, wann hier das Vertrauen dreht. Ich glaube, das kann auch niemand vorhersagen, wann das wäre.
Das Vertrauen, dass wir sozusagen dem Algorithmus stärker vertrauen als den menschlichen Experten?
Ich glaube, das könnte es sein, dass dem Vertrauen, ja genau, wahrscheinlich ist es das, dass ich dem Algorithmus mehr vertraue, aber die Interaktion für mich auch natürlich genug ist, dass ich Fragen nicht perfekt stellen brauche und dennoch jemanden habe, der es mir sagt oder dass ich auch in bewusster Form vereinfache und damit auch verfälschige. Also wenn jemand sagt, passt das Produkt für mich? Auf welcher Skala, mit welcher Bewertung, wie auch immer, das weiß ich ja gar nicht. Wenn ich dann aber jemanden vor mir habe, dem ich vertraue, der sagt, passt, ob es dann passt oder nicht, sei nochmal dahingestellt. Aber für mich, diesen Vertrauenssprung, der durchaus auch mit Vereinfachung, Verzerrung, glaube ich, zu tun hat, weil ich ja nicht von meinem Kunden mehr Interaktion oder sich mit dem Thema beschäftigen, sich zu beschäftigen erwarten sollte, als das jetzt schon tut. Weil ich will, klar könnte ich mich mein Leben lang mit Versicherungen beschäftigen, würde dann zu einem super Versicherungsfonds. Das mache ich aber nicht, weil ich keinen Bock drauf habe. Und deswegen gehe ich gewisse Vereinfachungsmechanismen. Und das meine ich mit dieser Mischung aus User Experience und Vereinfachung, wo Stand heute der Faktor Mensch, selbst in einem Callcenter, also selbst ohne persönliche Beziehung, selbst ohne starke Brand, doch immer noch viel, viel besser ist. Und das müsste, glaube ich, die AI schaffen und dann Versicherer, die diesen Transformationspfad dann machen, sozusagen nicht auf dem Ast sägen, der sie gerade noch füttert. Also da habe ich gewisse Herausforderungen, die ich dann bewältigen muss, die jetzt noch nichts mit der Technologie zu tun haben.
Lass uns mal, um langsam den Bogen unseres Gespräches rund zu machen, also zu einem Bogen, lass uns mal den Blick ein bisschen nach vorne werfen. Also wir haben jetzt reflektiert darüber, wo wir herkommen, was die vergangenen Jahre geprägt hat, was die wesentlichen Learnings auch der großen Akteure in der Versicherungswelt sind. Immer wieder zurückkommt auf den Gedanken, kann ich Innovation von außen holen? Jein. Ich kann aber lernen, irgendjemand ist immer schon einen Schritt weiter, völlig unabhängig davon, was ich für ein Thema gerade habe. Womit können wir denn in den kommenden Jahren rechnen? Also wie zu was führt das? Was sind die Schritte, von denen wir im Grunde jetzt schon absehen können, damit werden wir uns in den kommenden Jahren so beschäftigen, dass Folgendes passieren wird?
Also ich glaube, was wir schon mal absehen, die Versicherer werden erstmal ohne signifikanten oder irgendeinen nennenswerten Mehrwert weiter ihre Kernsysteme transferieren müssen. Und das hat zero Mehrwert. Das ist einfach nur, damit die Bude nicht abbrennt, weil ich habe das ist halt abgeschrieben. Das ist wie eine neue Autobahn. Die alte Autobahn ist halt einfach durch. Die Brücke ist durch. Die neue Brücke ist genauso wie die alte Brücke. Ja, da können genauso viele Autos drüber. Ja. Aber ist so, das ist, hat bei mir auch ein bisschen gedauert, aber es ist halt einfach so, einfach abgeschrieben. Das wird weiter, nur die nächsten 10 Jahre. Das wird immer weiter, weil das einfach sehr, sehr komplexe Themen sind. Gigantischer
Aufwand.
So, ja. Und der wird betrieben werden.
Ja.
Ich glaube, was wir sehen werden, ist eine gesunde und in der Versicherungsbranche ja auch bekannte Innovation über Vertriebsopportunitäten. Also ich gucke mir meine Kanäle an und ich fange an, meine Produkte, meine Lösungen, meine Prozesse stärker auf diese Vertriebswege zuzuschneidern. Das weiß auch jeder. Ein Maklerversicherer agiert anders als ein Agenturversicherer, als ein Direktversicherer, als ein Partnerschaftsversicherer. Und das wird weiter zunehmen. Und dort werden einfach die Kosten der Maßkonfektion werden immer geringer, sodass sich das auch lohnt. Ich glaube, was wir sehen werden, ist dann eine zunehmende Konsolidierung dieser Vertriebswege. Also wir werden, glaube ich, bei den Tied Agent, also bei den Agenturen, eine immer größere Konsolidierung einfach durch das Wegsterben und Zusammenführen von Agenturen und damit einhergehend eigentlich schönen Effizienzgewinn. Makler konsolidieren sich weiter von außen. Ich glaube an das Thema Embedded Insurance, dass sich große Partner da tun. Also es wird, ich glaube, im Kern werde ich als Versicherer zunehmend mit größeren Multiplikatoren agieren und für diese fertigen und gar nicht so für die Einzelnen. Ich glaube, was sehr, sehr spannend ist, ich bin bin sehr, sehr bullish auf dem ganzen Thema der Assekurateure oder der MGAs. Ich glaube, dass Versicherer irre aufpassen müssen auf ihre Underwriting-Teams. Also jetzt stell dir mal vor, du bist ein führender Underwriter für erneuerbare Energien bei einem beliebigen Versicherer.
Ja.
Da hast du irres Know-how. Du bist derjenige, der die Maklerkontakte hat. Du bist derjenige, der die Rückversicherungskontakte hat. Und im Prinzip kannst du morgen deinen eigenen MGA machen. Und da gibt es enorme, also...
Und von diesen Menschen zu einem beliebigen Thema gibt es immer nur eine Handvoll im Land.
Genau. Und damit, aber du kannst, und es gibt auch sehr, sehr spannend aus England getrieben, die ja noch stärkere Underwriter haben. Also auch da wirklich, was hat in Schutte getan? Wie man so eine Firma jetzt auch wirklich aufsetzt. Wie fande ich die? Wie habe ich die Vergütungsmodelle? Wie sind die technischen Modelle? Wie laufen die Vertriebsmodelle? Ich habe viel, viel mehr, wie der Engländer sagen würde, Playbook. Sodass du wirklich nur noch reinbringen musst, du musst halt ein geiler Underwriter sein. Du musst aber den Rest nicht mehr machen. Also es ist auch leichter, wie internationalisieren sich die Sachen. Da ist einfach mehr passiert. Das, glaube ich, ist enorm cool. Ich glaube, es wird in einigen wenigen Bereichen, wenn die Preisvergleichsportale weiter zunehmen, wird es, glaube ich, spannende Pricing-Themen geben. Und ich bin mal gespannt, ob wir endlich mal in dem operativen Bereich durch Gen AI, weil ich einfach insbesondere wenn die AI anfangen kann, wie ein eigener Agent zu wirken, also wirklich komplexe Sachen zu machen, wie so ein wie ein Roboter, den ich nicht, wo ich nicht jede Oberfläche und jeden Griff vordenken und vordefinieren deskriptiv, sondern auf Wahrscheinlichkeiten basierend Entscheidungen treffen und sich da irgendwie durchwursteln, irre. Und dann, glaube ich, können da auch enorme Effizienzgewinne sein. Die sind aber meines Erachtens, also ob jetzt eine Versicherung nochmal 2 oder 3 Prozentpunkte mehr kostet oder nicht, wenn ich nach vorne 25% an die Vertriebsprovision rauskarve, das hat einfach nicht den Hebel. Das ist geil, wenn ich groß bin, das macht auch einen guten Bottomline, aber aus meiner Sicht macht das nicht den Riesenhebel. Das sehe ich dann doch eher auf den Produkten und den Vertriebswegen. Das, glaube ich, wird in den nächsten Jahren kommen. Recht unaufgeregt, glaube ich. Und vielleicht noch ein Thema. Wir sprachen ursprünglich auch über das Thema Fluten, vielleicht auch Pflichtversicherungen. Da wird es natürlich gewisse Mechanismen geben. Und eine Pflichtversicherung bedeutet ja auch nicht keine Marktwirtschaft. Ne? Also haben wir ja bei Kfz-Haftpflicht auch.
So ist es.
Aber ich glaube zum Beispiel sehr, sehr stark an das Thema Versicherung als Mitarbeiter, als Employee Benefit. Also dadurch, dass ich, das merken wir zum Beispiel bei der BKV, wird überhaupt nicht gesungen, eine der geilsten Innovationen, nur weil die nicht aus diesem Insurtech-Gedöns rauskam. Mega gut, mega gutes Produkt. Ich glaube, dass hier Mitarbeiter, arbeitgeberfinanzierte Modelle sehr, sehr spannend sind, weil Arbeitgeber ein gewisses Interesse haben, ihren Fachkräftemangel zu tun, weil ich gewisse für ein Versicherungsmodell interessante Mindestgruppen habe, also gewisse Größen habe, gewisse Portfolioeffekte. Das, glaube ich, wird noch zunehmen. Und am Ende ist es einfach nur die Kosten maßgeschneiderter Programme. Nicht nur auf dem Versicherungsprodukt, sondern der gesamten Prozesswelt. Die fallen rapide. Und damit würde ich, also das in der gleichen Weise wie E-Commerce jemanden wie Amazon hervorgerufen hat, haben sie aber auch durch Shopify ganz, ganz viele kleinere Mikronischen erzeugt. Und das wird im Versicherungsbereich auch passieren. Also sehr, sehr viele Mikronischen, weil natürlich kann, nur weil eine AXA jedes Programm unter 10 Millionen runterfahren muss, natürlich stell dir vor, ein 3-Mann-Team, 800.000 Prämie, klar, kannst du damit gutes Geschäft machen. Warum denn nicht?
Angenehm davon leben.
Also. Angenehm davon leben und auch kundenzentrisch. Absolut, also das sehe ich vor mir, dass das kommen wird.
Das finde ich ein interessantes Bild, weil sich ganz viel von dem, was du geschildert hast, aus die beiden Effekte zurückführen lässt, die wir besprochen haben. Also zum einen sozusagen die technologische Ermöglichung, alles das, was wir rund um AI sehen. Und zum anderen aber diesen Gedanken, ich muss das alles gar nicht selber machen. Und ich muss auch gar nicht alles selber wissen und schon gar nicht erst neu denken, irgendjemand hat das schon gedacht.
Ja.
Und dann finde ich meine Nische, in der ich unterwegs sein kann. Oder dann bin ich als Underwriter unterwegs und baue das so, wie ich mir das vorstelle. Und viel davon ist einfach schon da und darauf setze ich auf. Und das finde ich eine total interessante Perspektive. Also, whatever the problem, was auch immer das Problem ist, irgendjemand wird es schon gedacht haben, wir müssen ihn nur finden und wir müssen auf eine Art und Weise kommunizieren, dass wir genau daran miteinander teilhaben können. Den Gedanken stellen wir an den Schluss unseres Gesprächs. Nick Syr von Casco, alles über dich in den Shownotes, findet sich alles. Hier in den Sapiens Studios machen wir für heute einen Punkt, aber dieses Thema wird mich zumindest noch begleiten. Wer auch immer uns jetzt hier zugehört hat und das gerne kommentieren möchte, etwas dazu sagen möchte, bestätigen, anmerken, Widerspruch, Zweifel, alles ist erwünscht, weil wir müssen ja gemeinsam nachdenken, sonst kommen wir ja halt nicht weiter. Tut das auf allen Plattformen, auf denen ihr uns unserer habhaft werdet. Wir sagen vielen Dank und vor allem ich sage dir vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Michael, danke dir. Und an alle, die zugehört haben, genau, vielen Dank fürs Zuhören und gerne kommentieren, ergänzen. Nur so lernen wir.